wie viel man reinnimmt davon, wie viel man guckt und wie viel man liest, auch in der Freizeit über Tierrechte, ja, dann kann es schief gehen. Letztes Jahr hatte ich ein Burnout und ich war körperlich auch sehr, sehr krank. Ich konnte Monate nicht aus dem Haus. Ich hatte ganz viele Entzündungen und das war einfach wegen Stress, die zu lange die ganze Zeit da war. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, bessere Grenzen zu stellen. Ich fühle mich auch viel besser. Ich kommuniziere über meine Grenze ganz offen. Meditation hat ganz viel geholfen. Gesundes Essen, Sport, Musik und Ruhe und Stille.
Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
Herzlich willkommen zu Bewusst Leben. Ich bin in dieser Podcast-Folge nicht alleine am Start, sondern ich habe einen Gast bei mir. Ein Gast, der oder die nicht aus Deutschland kommt, sondern aus Belgien. Und ich sage Hallo zu Els von Kampenhout. Hi.
Hallo, Alex.
Das ist ganz wunderbar. Wir sitzen hier tatsächlich bei mir zu Hause in Köln und haben ein, zwei Vorgespräche geführt und gemerkt, so, hey, das könnte echt gut passen für den Podcast. Obwohl du ja eigentlich auch schon noch ein bisschen in einer anderen Richtung unterwegs bist. Wir werden ein Gespräch auch für unseren niederländischen Podcast mit dir führen, hier nach. Het Wegengeluid, also du bist ganz viel in dem Raum unterwegs für veganen Aktivismus, kann man sagen. Und du arbeitest unter anderem für Animal Rights.
Ja, stimmt. Das ist meine Vollzeitarbeit.
Das ist deine Vollzeitarbeit. Das heißt, du bist eigentlich volle Pulle drin in diesem Game und kämpfst für die Tiere auf unserer Erde. Machst dann nebenher aber auch ganz viele Sachen im freiwilligen Bereich, ne?
Ja.
Also du hast, vielleicht gebe ich dir einfach mal das Wort. Du kannst dich selbst vorstellen und dann werden wir aber auch relativ zeitnah den Bogen schlagen, warum wir auch über das bewusste Leben reden dürfen. Veganismus hat sowieso ganz viel mit bewusstem Leben zu tun, völlig klar. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Aber auch nochmal auf anderen Ebenen wird es, glaube ich, ganz spannend. Deswegen, ich gebe dir gerne das Wort, stell dich einfach gerne vor.
Okay. Hallo, ich bin Els. Ich arbeite Vollzeit für Animal Rights. Wir sind eine NGO in Belgien und die Niederlande. Und wir machen Research nach schreckliche Zustände bei Tieren, die eingeschlossen sind in Animal Agriculture und auch in, ich kenne das Wort nicht, Alex, Tierproeflabos.
Tierversuchslabore.
In Tierversuchslaboren, also auf jeder Platz, wo industriell Tiere eingeschlossen sind und leiden. Wir machen Research und wir veröffentlichen das in Belgien, Niederlande und wir arbeiten auch zusammen mit deutschen Organisationen, französischen Organisationen, UK, US, wenn wir Informationen haben, die auch da wichtig sind in andere Länder, wenn es einen Link gibt.
Ja, und ihr macht auch ganz schön krasse Aktionen, ne? Wenn ich das so richtig verstanden habe. Also wirklich, wie man das ja manchmal auch in manchen Dokus verfolgen kann, ne? TV-Dokus, dass ihr in Schlachthäuser geht und auch Bildmaterial einsammelt, um das dann in Prozessen verwenden zu können.
Stimmt. Hast du
richtig verstanden?
Ja, das stimmt. Also wir versuchen, Informationen zu bekommen, auch von was in Schlachthöfen passiert. Und wir arbeiten mit Whistleblowers, also Leute, die da arbeiten und uns Informationen geben oder sogar Filmmaterial. Wir haben auch selber gefilmt. Also einer von unseren Mitarbeitern hat da gearbeitet, undercover. Und wir haben auch Kameras aufgehängt. Also alle diese Undercover-Footage hat gezeigt, was passiert, wenn keiner guckt. Das ist alles schrecklich. Tiere werden geschlagen. Tiere sind noch bei Bewusstsein, wenn die getötet werden. Also ich werde nicht so viele Details geben für diese Podcast. Aber wir starten dann Prozesse und wir gewinnen die auch die im Gericht. Ja.
Warum mir das wichtig ist, dass wir darüber sprechen? Weil ich bin mir schon dessen bewusst, dass, glaube ich, viele ZuhörerInnen auch nicht unbedingt vegan leben, vielleicht vegetarisch. Wir haben eine sehr bewusste Zuhörerschaft. Ich selbst bin auch kein dogmatischer Veganer, also ich möchte das auch niemandem aufdrücken. Wir haben da im Vorgespräch gerade noch drüber gesprochen. Ich bin weniger aktivistisch, sondern eher probiere, über das Inspirative Menschen zum Nachdenken anzuregen. Und trotzdem habe ich auch eine klare Haltung zum Thema Massentierhaltung. und wie mit Tieren umgegangen wird und wir es als selbstverständlich annehmen und einfach auch weggucken. Und das ist ja genau das, wo ihr den Finger in die Wunde drückt. Ne?
Stimmt, ja. Das ist genau, was wir tun.
Genau. Bist du selbst denn bei diesen Undercover-Filmaktionen dabei oder
Nein, ich bin nicht selber dabei. Also meine Arbeit entsteht darin, das Filmmaterial zu analysieren, zu gucken, welche Gesetze gebrochen werden. Also ja. In Belgien und auch europäische Gesetze sind da, um Tiere zu schützen. Und dann schicken wir das, also wir machen dann eine ganze Kampagne daraus, dass wir dann erklären, was passiert, was wir machen, was wir wollen. Wir reden mit Politikern. Wir fragen auch, was werdet ihr tun, damit das nicht mehr passiert. Wir fragen auch die Schließung von alle Schlachthöfe, wo wir also Missstände gesehen haben.
Ja.
Stimmt das Wort? Ja. Das ist, was wir machen. Und wir machen weiter, weil wir sehen, dass es einfach weitergeht in alle Schlachthöfe, wo wir reingucken. Auch wenn keine Gesetze gebrochen sind, sehen wir Tiere, die ängstlich sind, die Stress haben, die leiden. Also ein Tier töten kann nie ethisch passieren.
Ja, ja. Wie groß seid ihr bei Animal Rights eigentlich? Also es gibt, ihr seid in mehreren Ländern?
Ja, wir sind in 2 Ländern, aber wir haben nicht so viele Mitarbeiter. Wir machen halt alles selber im Team. Wir arbeiten mit Juristen, aber wir machen ganz viel selber, weil wir sind ein NGO, haben auch nicht so viel Geld. Das heißt, dass wir alles so viel wie möglich selber machen, damit wir effizient arbeiten können.
Ja, wie kann man euch unterstützen, wenn jetzt ZuhörerInnen da sind, die sagen, okay, will ich irgendwie partizipieren?
Also wenn Leute uns unterstützen möchten, die können spenden und mit den Spenden können wir immer neue Kameras kaufen, damit wir filmen können und auch unsere Prozesse bezahlen, weil die sind sehr teuer. Und in Belgien, wenn man sowas startet, das dauert jahrelang. Und wir haben jetzt einen Prozess. Nach 7 Jahren wird es endlich zu Ende kommen. Also das heißt, es ist 7 Jahre Prozesskosten, das wir dafür haben. Aber es ist sehr, sehr wichtig, weil wir gewinnen oft, fast immer.
Ja.
Und ja, deswegen ist es sehr wichtig zu spenden, damit wir für die Tiere, die auch repräsentieren können, im Gerichtshof.
Ist das, was ihr macht, warum das auch so schön ist, dass du zu Gast bist, es ist schon ein bisschen her, aber zum einen Leonie Bremer hier zu Gast, das ist die Pressesprecherin von Fridays for Future und Anna Kopal und mit ihr habe ich über zivilen Ungehorsam gesprochen. Fällt das, was ihr macht, unter zivilen Ungehorsam?
Nein, also eigentlich nicht. Wir arbeiten auch zusammen mit allen Parteien. Das heißt, wir arbeiten zusammen mit Politikern, wir arbeiten zusammen mit Polizei, weil wir organisieren auch Demonstrationen vor dem Schlachthof. Das heißt, wir stehen da und in Belgien braucht man ein Papier dafür, damit du zugelassen wirst. Du brauchst eine Zulassung davor. Ja. Aber wenn du Civil Disobedience benutzt, ja, die kommen einfach direkt und nehmen dich mit. Wir machen ganze Mediakampagnen und das heißt, dass wir die Tiere richtig in den Medien haben möchten, in die Zeitungen. Und bis jetzt geht das einfach besser, wenn man die Zulassung bekommt und das ganze Story erzählt für die Tiere und nicht, dass du an Civil Disobedience tust. Mhm. Also ich verstehe das und ich unterstütze das. Wir sind supportive bei Animal Rights, aber das ist nicht, wie wir arbeiten. Mhm. Weil wir haben das Gefühl, die Tiere kriegen alle Aufmerksamkeit, wenn wir einfach between the lines sind. Weil wir sind auch immer so ein bisschen walking the thin line, falls wir die Inspektionen veröffentlichen und so.
Yeah, yeah.
Wenn wir filmen undercover, das ist ein bisschen Gray Zone. Und wir versuchen so viel wie möglich in Green Zone zu bleiben, damit wir auch zugehört wurden in den Medien, bei Politiker und ja, bis jetzt funktioniert das ganz gut und deswegen arbeiten wir so.
Ja. Jetzt bin ich neugierig, wie bist du denn zu Animal Rights überhaupt gekommen? Was ist deine Geschichte? Also warum bist du da so getrieben, um das zu machen, was du machst?
Ja, das ist eine lange Geschichte, aber ich werde es nicht so lange im Detail erzählen. Aber wenn ich 10 war, bin ich Vegetarierin geworden, weil ich entdeckt hatte, dass Fleisch von Tieren kam und ich fand das irgendwie ganz, ja, ich könnte das nicht glauben und ich fand das schrecklich. Und dann nachher, also vor 10 Jahren habe ich angefangen, Hühner zu retten aus Eierfabriken, also diese Massentierhaltung, wo Hühner eingeschlossen sind in Eierfabriken. Und ich bin da dann reingegangen und ich konnte nicht atmen. Das war so schmutzig, es war laut, es gab tausende Hühner, alle zusammen, die Lärm machten. Es gab Maschinengeräusche, also auch voll stinken, Duft in der Luft. Also das war die Hölle, das war richtig die Hölle. Und das war der Tag, dass ich gesagt habe, ich esse auch nichts mehr, wo Eier rein sind. Mhm. Und dann nicht lange später habe ich auch alles von Milch nicht mehr konsumiert.
Ja.
Und ich war auch damals schon bei IPA-Fest dabei für freiwillige Arbeit. Ganz viele Aktivisten gesehen. Ich war so inspiriert im Allgemeinen. Und da habe ich die Leute von Animal Rights kennengelernt.
Ah.
Und so bin ich reingekommen.
Okay, jetzt müssen wir ein paar Sachen einordnen. Also zum einen hast du eine krasse Erfahrung gemacht, ne? Eine Erfahrung, eine emotionale Erfahrung, die setzt sich fest in unserem System und die verändert uns auch. Das ist zum einen erstmal Punkt 1, was ich raushöre. Punkt 2 ist, wir sollten einordnen, was IPA-Fest ist. Das ist ein Hardcore-Fest, ein Hardcore-Festival, was einmal im Jahr stattfindet. Wo genau?
In Ypres, in Belgien, also richtig im Westen, nicht so weit von der Grenze mit Frankreich. Also das ist ein Hardcore-Festival, das ist völlig vegan, seit dem ersten Tag in 92. Also das sind richtig Pioneers, um es so zu sagen.
Mhm.
Auch ganz viele Aktivisten. Und es gibt da so eine extra Bühne für Bands, die was zu erzählen haben. Zum Beispiel, ich interviewe da die Bands seit 10 Jahren auch, wenn Bands da sind, die vegan leben, Straight Edge, vegetarisch sind. Also dann mache ich so ein Gespräch, so wie wir jetzt machen. Aber dann stelle ich all die Fragen dann an den Bands.
Ja, cool. Und jetzt möchte ich die Brücke nämlich bauen für unsere ZuhörerInnen, wie wir uns kennengelernt haben. Nämlich auch im Hardcore-Metal-Kontext. Wir sind uns nämlich zum ersten Mal in Münster auf einem Konzert begegnet.
Ja, Sputnikhalle.
Genau.
Sputtenmosch, glaube ich.
Sputtenmosch,
ja.
Und da liegt unsere gemeinsame Vergangenheit, also die Faszination für das Thema Metal und Hardcore. Ich muss dazu sagen, also bei IPA-Fest sind ja sehr viele Bands, die straight edge unterwegs sind, also kein Alkohol, veganer Lifestyle, auch mentale Gesundheit ist ein Thema, ja, ne, bei euren Gesprächen. Ich muss sagen, als wir uns damals kennengelernt haben, war ich da noch gar nicht auf diesem Weg. Also ich war, wir haben da tatsächlich über die Musik connected. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war.
Ich glaube in 2011.
Ja.
Ja.
Da war ich weder vegan, noch alkoholfree, noch sonst irgendwas. Also da war ich schon noch echt Rambo. Und das hat sich total verändert, muss ich sagen. Also jetzt, aber auch mittlerweile schon lange. Wann war der eben Zeitachse? Wann hast du die Entscheidung getroffen, vegan zu werden? Weißt du, wie viele Jahre das her ist?
Ja, ich glaube jetzt 10 Jahre. Ja.
Okay.
10 Jahre jetzt.
Okay.
Ja.
Ja. Dann war das ja ungefähr rund dieser Zeit, ein bisschen später, ne? Auch. Und jetzt ist das schön, also wir hatten jetzt längere Zeit auch keinen Kontakt, beziehungsweise man hat sich so ein bisschen verfolgt über Social Media und sind dann irgendwann wieder in Kontakt gekommen, weil eben, ne, ja, ich auch schon immer verfolgt habe, auch was du machst oder zumindest, was man so, auf Social Media sieht man immer nur so bruchstückhaft, was jemand macht, aber dass du bei Animal Rights unterwegs bist und auch was du in deiner freiwilligen Zeit machst, da reden wir gleich noch drüber, und sind dann in Kontakt gekommen tatsächlich über eine Anfrage, die ich dir geschickt habe, ey, möchtest du in unserem niederländischen veganen Podcast dabei sein, weil da reden wir darüber. Und das ist auch unser Antrieb, also da auch wirklich mit dem Co-Host Rob, der jetzt hier gleich auch noch nach Köln kommt, einfach ein bisschen zu sensibilisieren, was da eigentlich gesellschaftlich passiert und auch schiefläuft und wie viel wir mit unserer Konsumentscheidung auch steuern können als einzelne Person. Man sagt, man denkt ja immer, hab ich keine Kontrolle drüber, interessiert mich nicht, ne? Aber man kann da in verschiedenen Ebenen hinschauen, was das Thema Veganismus angeht, ne? Die eigene Gesundheit kann ein Einstieg sein, wenn man sagt, vielleicht ist das was. Bei mir war es das so. Ich hatte Probleme, starke Probleme mit Allergien. Und als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, sind die alle verschwunden. Und dann bin ich dran geblieben. Und dann erst kamen die anderen Gründe dazu. Aber es gibt natürlich auch den Einstieg, wie zum Beispiel bei Rob. Der hat auf seinen Teller geguckt, hat einen toten Fisch gesehen. Ihm ist auf einmal klar geworden, was da vor ihm liegt. Und instant umgedreht vom Mindset. Und es kann natürlich jetzt auch in der heutigen Zeit, ne, das Thema Milieu sein. Ne? Also Umwelt. Was ist eigentlich unser Fußabdruck, wenn wir sagen, wir ernähren uns nicht von Tieren? Ich muss dazu sagen, für mich ist der wichtigste Grund das Tierleid aktuell. Alle anderen Gründe sind, in Holländisch sagst du, mooi meegenomen, also schön, dass sie dazukommen. Aber das, was wir meinen als Menschen zu tun, uns über die Tiere zu stellen quasi, dass das eigentlich lange hinter uns liegen sollte, eigentlich auch von dem, wo wir als Menschheit sind, von der Entwicklung her. Aber gut, ich möchte nochmal den Bogen schlagen zu deiner freiwilligen Arbeit.
Ja.
Da machst du ja auch relativ viel. Also wir haben gerade schon über IPAFest gesprochen. Du bist, führst Interviews mit den Bands, ne? Zu den Themen Musik, Veganismus, Tierrecht, Menschenrechte auch, ne?
Menschenrechte weniger, aber ich finde das equally important.
Ja.
Also keiner ist frei, wenn, wie sagt man das auf Deutsch? No one is free until all are free.
Niemand ist frei, solange nicht alle frei sind.
Stimmt, ja. Also aber mein Fokus ist richtig bei den Tieren. Und vor allem bei Hühner.
Ja.
Ich habe auch zu Hause ein Micro-Sanctuary,
ja,
wo ich kranke Hühner oder Hühner, die medische Probleme haben, die finden ein Zuhause bei uns. Das heißt, die brauchen intensive Versorgung. Mhm. Und ja, das sind manchmal Hühner, die am Ende des Lebens sind, die sehr krank geworden sind, die nicht mehr bleiben können, wo die gewohnt haben bei Leuten. Die nehmen wir auch bei uns und dann geben wir ein schönes Ende. Ganz viel leckeres Essen, ganz viel Tierarztbesuche natürlich.
Ja.
Ja, das machen wir zu Hause. Also mein Herz liegt bei allen, aber ich habe mit meinem eigenen Auge gesehen, wie schlimm es auch ist bei alle Tiere.
Ja.
Aber bei den Hühnern habe ich mich entschlossen, weiter zu helfen und auch zu Hause zu helfen. Nicht nur Kampagnearbeit zu machen, aber auch richtig so hands-on zu helfen.
Ist das deiner Erfahrung geschuldet, weil du da das gesehen hast, so in dem Schlachthaus?
Also ich wusste schon, was passiert. Und auch jetzt, manchmal denke ich, ich habe alles schon gesehen und jeden Tag auf der Arbeit sehe ich Sachen, dass ich denke, oh Mann, was passiert da jetzt? Also es gibt immer vom Schrecklicher bis Schrecklichst, es hört nie auf. Also das, ja, also am Anfang habe ich keine Hühner zu Hause bei mir genommen, aber ganz viel geholfen in einer Organisation, die Hühner rausholt aus dieser Betriebe, in Zusammenarbeit mit den Bauern. Das habe ich viele Jahre gemacht, aber die haben immer bezahlt für die Tiere, die freigekauft. Und jetzt, also ich finde das auch nicht okay, die freizukaufen. Jetzt arbeite ich zusammen mit Leuten und wir holen halt die Hühner raus, wenn alle schon zum Schlachthof gebracht sind, gibt es immer Hühner, die hintergeblieben sind,
ja,
in diese Massenhaltung. Also dann ist das ganze Gebäude leer, aber da haben sich noch Hühner versteckt. Und die bleiben hinter, die holen wir raus. Wir bezahlen da nichts für, ist auch in Zusammenarbeit mit Bauern. Aber dann haben wir auch mehr Geld frei für all diese Tiere, die krank sind und die es brauchen, weil wenn du die freikaufst, dann unterstützt du eigentlich das System. Und das
jetzt bist du gerade auf wir wieder geswitcht. Also jetzt sprechen wir nicht mehr über deine Micro-Sanctuary, sondern über was?
Ja, also ich habe ein eigenes Micro-Sanctuary und es gibt verschiedene, das sind alle gute Freundinnen von mir geworden. Wir haben alle Micro-Sanctuaries für Hühner.
Also im Grunde genommen kleine Hospize für Hühner?
Ja, eigentlich schon, kleine Hospize und wir wählen dafür richtig die Tiere, die man nicht so adoptieren lassen kann direkt, weil die nicht gesund sind. Die bleiben bei uns, bis die revalidiert sind.
Ja.
Oder wenn die dann für immer krank bleiben, weil das passiert ja auch, oder richtig behindert sind manche, dann bleiben die auch bei uns. Und wir helfen einander auch. Wenn einer mal Urlaub macht, zum Beispiel, dann nehmen wir die Hühner bei uns und dann gibt es so ein Wechselsystem, damit die Hühner immer jemand haben.
Ah, cool.
Ja.
Okay. Die da ist, ja. Wie seid ihr da so, wie kommuniziert ihr am einfach? Wahrscheinlich einfach wie in einer Gruppe oder so?
Also ja, wir sind auch gut befreundet mittlerweile. Man hat halt den Klick, ne? Weil Hühner sind auch die meist vergessene Tiere der Welt eigentlich. Die sind auch die meist ausgebeutete Tiere weltweit. Ja, wir kommunizieren Messenger, rufen an, kommen vorbei, einfach normal, so wie man mit Freunden macht, aber man checkt dann so ein bisschen, geht's noch bei dir, weil du hast jetzt so viele neue, wenn es zu schwer ist, sag Bescheid, vielleicht können noch ein paar zu mir kommen oder die Schwerste können bei mir revalidieren, also ja. So machen wir das, so, ja, organisch halt.
Okay. Ja. Und du hast in der Vorbereitung mir auch gesagt, dass du für SOS Wilde Dieren arbeitest?
Ja, das ist keine Arbeit, das ist auch freiwillig.
Auch freiwillig, genau.
Ja, also jetzt habe ich mehr Hühner zu Hause und mehr Arbeit zu Hause. Also das heißt, dass ich nicht mehr so viel mache gerade bei SOS Wilde Diere.
Was ist das?
Das ist eigentlich, wenn man das übersetzt, ist es SOS Wild Animals. Das sind verletzte Wildtiere, die gefunden sind. Also ich wohne halt im Grünen, wo auch viele Wälder sind. Das heißt, da sind viele Tiere. Manchmal sind die verletzt oder gibt es Autounfälle mit Tieren, mit Fuchse, mit Martens, mit Täube, alles. Und was ich noch mache, ist die Tiere dann, wenn zum Beispiel ein verletztes Tier gefunden ist, ich fahre dahin mit meinem Auto, so diese Pickups halt.
Ja.
Das mache ich schon. Und manchmal auch Telefonantworten. Jetzt ist Breeding Season für die Tiere. Also das heißt, dass ganz viele Menschen auch Tiere finden auf der Straße, kleine Vögel, die lernen, wie sie fliegen müssen. Und dann, es gibt so ein Hotline, das wir haben. Und manchmal helfe ich auch damit zu antworten, zu fragen, was siehst du? Ist das Tier verletzt? Und dann Teams zusammenstellen, die dann fahren können, die Tiere Pickups machen können, die mitnehmen können zum Hospital. Früher habe ich ganz viele Shifts gemacht im Hospital. Jeden Freitagabend war ich da mit meinem Mann. Wir waren da manchmal bis Mitternacht, um die Tiere, die verletzten Tiere zu helfen, zu putzen, die kleinen Babys Essen zu geben.
Ja.
Also, ja, und da habe ich viel gelernt, dass ich jetzt auch für die Hühner benutzen kann. Ah. Also manche Hühner sind verletzt, die bei uns ankommen oder die möchten nicht essen, muss man helfen zu essen.
Ja.
Habe ich alles gelernt im Tierenhospital.
Ja. Und wie ist, das ist noch eine Frage mit Hühnern, weil du da ganz viel Kontakt mit hast. Wie ticken die so? Baut sich da, erkennen die dich? Baut sich da eine Art Freundschaft auf?
Also Hühner sind richtig unterschätzte Tiere. Die haben alle eine eigene Persönlichkeit und fast alle meine Hühner, die ich jetzt habe, kommen aus einem Betrieb und die sind eigentlich genetisch alle gleich. Das heißt, die sollen alle gleich sein. Aber trotzdem haben die alle ein anderes Gesicht, eine andere Stimme, die laufen anders, die sind einfach anders. Und ich sehe das, weil die leben ja bei mir. Die reagieren auch sehr stark auf mich, weil die sind alle krank angekommen und ich habe die sehr intensiv geholfen, wieder besser zu werden. Das heißt, man baut richtig so ein Band auf. Ne?
Ja.
Und dann weiß ich zum Beispiel Lilly, sie ist am Ende ihres Lebens. Wir wissen nicht, wie lange sie noch hat. Kann 2 Tage sein, kann 2 Wochen sein oder 2 Monate, aber nicht ganz lange. Ja, die weiß jetzt, am Anfang war sie so, sie war sie fand es am Anfang so alles ein bisschen stressig, aber die hat dann direkt gefühlt, dass es okay war. Und jetzt, wenn sie Bock hat, reinzukommen, sie isst und schläft abends und nachts im Haus, kommt sie einfach zu die Tür, steht da und dann mache ich die Tür auf und die läuft zu ihrem Bett und dann kommt sie Essen fragen und dann isst sie und dann geht sie schlafen. Also die sind alle anders.
Mhm.
Ja, das ist sehr schön zu sehen, wenn die aufhören, Angst zu haben, kommt so richtig die Persönlichkeit draußen von den Tieren. Ja.
Ja. Das ist schön, dass du das nochmal da so erklärst auch, ne? Einfach nur mal, dass man das auch mal so auf dem Schirm hat, ne? Es ist einfach nicht irgendwie, ein Tier ist kein Gebrauchsprodukt, ne? Da, in Niederlanden sagt man auch ganz häufig Gebruikstieren, ist das?
Gebruiksvoorwerp.
Ja.
Ja.
Das ist eigentlich ein ganz ekelhafter Begriff, so, weil wir sehen ja jetzt durch deine Beschreibung, Tiere haben eine Persönlichkeit, Tiere haben auch eine Schwingung, eine Energie, ne, auch eine kollektive Energie. Also von daher, da lohnt es sich, wenn man mit dem Thema noch gar nichts zu tun hat und jetzt zuhört, einfach nochmal genauer hinzuschauen. Ich möchte noch zu einem anderen Punkt kommen. Du machst ja jetzt ganz viele Sachen. Du arbeitest und rettest Wildtiere. Du hast dein kleines Mini-Hospiz, ganz viele Mini-Hospize, und ihr stimmt euch auch noch untereinander ab, dass, ne, wenn jemand mal weg ist und dass ihr das auffangt. Dann bist du, interviewst du bei IPAfest, kümmerst dich auch da um Tierrecht, aber auch um viele andere Themen, die ja einfach die Menschheit auch irgendwo in gewisser Weise voranbringen. Und natürlich dein Hauptjob, Animal Rights. Das ist ganz schön viel.
Ja, das ist viel.
Und du bist da auch schon an die eine oder andere Grenze gestoßen, mental. Da möchte ich jetzt so ein bisschen hin. Was ist da genau passiert und wie bist du da vielleicht auch wieder rausgekommen?
Ja, also es ist schwer, ne? Alles zu sehen, alles Leid zu sehen jeden Tag, Tierleid, und manchmal kann man auch nichts tun, weil man kann nicht alle retten. Also das ist unmöglich. Und wenn man keine Grenze stellt, wie viel man reinnimmt davon, wie viel man guckt und wie viel man liest, auch in der Freizeit über Tierrechte, ja, dann kann es schief gehen. Letztes Jahr hatte ich ein Burnout und ich war körperlich auch sehr, sehr krank. Ich konnte Monate nicht aus dem Haus. Ich hatte ganz viele Entzündungen und das war einfach wegen Stress, die zu lange die ganze Zeit da war. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, bessere Grenzen zu stellen. Ich fühle mich auch viel besser. Ich kommuniziere über meine Grenze ganz offen, also überall, nicht nur auf die Arbeit, aber auch mit den Hühnern zum Beispiel, weil es gab ein bisschen neue jetzt. Und ich habe auch gesagt, nicht die schwerste dieses Mal für mich, weil ich bin erst jetzt wieder ein bisschen besser. Also ich möchte es nicht zu schwer haben. Also ja, einfach Grenze und Meditation hat ganz viel geholfen. Gesundes Essen, Sport, Musik und Ruhe und Stille. Ja.
Musik hören oder auch selber machen?
Beides.
Okay.
Ja, beides. Also ich habe früher immer mit meinem Vater Musik gemacht, aber seitdem er nicht mehr da ist, habe ich das nicht mehr gemacht. Ich fand es auch immer schade. Und ich habe letztes Jahr am Ende des Jahres angefangen, mit einem Freund von mir, auch von früher aus der Metalcore-Scene. Wir machen jetzt Metalcore und das ist ja ganz organisch. Wir machen das von zu Hause, kein Druck, wir sind zu zweit. Ja, einfach zum Spaß und das tut mich echt gut.
Ja.
Ich brauche das echt, ja. Also ich mache Vocals, und ich brauche das richtig, um gesund zu sein, sozusagen.
Ja. Ich kann dir dann zustimmen. Also ich glaube, dass eine Musik eine unglaublich heilende Wirkung hat. Auch da sprechen wir wieder Energie über Frequenzen. Und das kann man auch einsetzen. Also da kann man ganz mannigfaltig mit unterwegs sein. Ich habe das jetzt auch, dass ich viel stärker in dem Bereich, also jetzt nach meinen ganzen Bandaktivitäten auch, viel in das Meditationsproduktionsdesign eingestiegen bin. Also ich produziere aktuell regelmäßig Meditation und arbeite da natürlich ganz bewusst, ne, auch mit der heilenden Wirkung von Musik, ne, und wie man auch mit Musik die Gehirnwellen verändern kann, wie du runterfahren kannst, wie du mehr in den Moment und hier und jetzt kommst. Also Musik kann da wirklich einen Schub geben, ne, um stärker bei sich wieder anzukommen, ne?
Ja.
Eine Frage habe ich noch zum Thema Hardcore-Musik. Warum glaubst du, oder vielleicht weißt du es auch ganz konkret, warum ist es so, dass in der Hardcore-Szene so viel Straight-Edge-Bewegung ist? Das ist ja, glaube ich, schon immer ein Teil der Hardcore-Bewegung gewesen. Warum?
Ja, also ich habe die Frage auch schon gefragt an ganz vielen Bands.
Ja.
Früher war das vor allem der Hardcore-Scene 8000 in Belgien, so der IPA-Seite da. Ja, das war einfach so. Ganz früher auf Shows, keiner trank Alkohol und es gab schon Bier und wenn einer dann Bier bestellte, ja, das war nicht okay. Ne? Mhm. Alle haben dann geguckt und du fühltest dich kein Teil, wenn du nicht straight-ish warst damals. Und dann gab es eine lange Zeit eigentlich ganz wenig bis kein Straight Edge. Und jetzt, die letzten Jahre, gibt es ganz viele junge, neue Bands. Mhm. Ganz viele. Und die sind fast alle Straight Edge, vegan oder Vegetarier. Mhm. Die sind sehr bewusst irgendwie. Warum das so ist, das weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, das hat zu tun damit, dass die, die Punk-Scene, ja, das war ganz anders, gab auch viel Alkohol. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Counter-Movement gewesen von der Hardcore-Scene
ja.
damals. Ja,
ja. Ja, ich kenne ja die andere Seite der Medaille, wenn du halt Musik machst und dir dabei ordentlich immer einen reinorgelst. Ich kann in der Rückschau sagen, dass es bei mir einfach unglaublich viel Flucht war. Also Musik war immer ein Auffangbecken für die traumatischen Erlebnisse in meinem Leben. Aber ich habe die Kraft der Musik eigentlich dadurch dann schon wieder weniger entfaltet, weil ich dann Alkohol drüber gegossen habe bei den Shows, bei den Konzerten. Ne? Und das ist ein Weg, den ich jetzt in den letzten, also ich bin jetzt 2,5 Jahre jetzt beinahe, ja, komplett, also kein Alkohol. Davor immer wieder lange Phasen nicht und dann mal wieder und dann ist es wieder ausgeartet. Aber jetzt 2,5 Jahre nicht und diese 2,5 Jahre, die sind auch auch mit Auftritten verbunden gewesen und dann dieses AB, ne, so dieses, du kannst als Musiker, wenn du willst und regelmäßig trinkst, extrem gut mit Alkohol performen und kannst dir halt wirklich ein Bier nach dem anderen reinkippen und bist halt trotzdem noch die geile Bühnensau. Es ist aber alles in meiner Erfahrung große Fassade, die du da aufbaust, ja. Weil man wirklich nüchtern auf der Bühne zu stehen und wirklich Kontakt zu suchen mit dem Publikum und wirklich bei den Songtexten gefühlstechnisch dabei zu sein und die und das dann wirklich eben nicht unter dieser Benebelung zu präsentieren, ist eine ganz andere Erfahrung. Aber auch erstmal eine schwierige, muss ich dazu sagen. Ne? Also erstmal, ne, Alkohol, ein Bierchen trinken vor der Show, baut ja erstmal Stress ab und so weiter, ne? Aber du kannst dich auch hinstellen, bevor es auf die Bühne geht, kurz die Augen zumachen, kurz in einen meditativen Zustand gehen und dann die Musik auf eine ganz andere Art und Weise erleben. Also da muss ich sagen, ich bin total dankbar, da an diesen Punkt gekommen zu sein und auch diese AB-Erfahrung zu haben. Aber es ist unglaublich toll, dass es jetzt einfach viele junge Bands zu geben scheinen, die das von Anfang an auf dem Schirm haben, ne?
Ja, das stimmt. Also ich habe noch nie mit Alkohol Guest Vocals gemacht. Mhm. Ich mache manchmal Guest Vocals bei der belgischen Band Pyram. Mhm. Ist eine Melodic Hardcore Band.
Cool.
Und immer, das ist nur ein Song, ne? Das ist nicht viel, aber ich möchte dann immer, dass es gut ist. Und dann bin ich immer, ich schließe mich ein aufs Klo und ich schließe meine Augen. Einfach ganz ruhig atmen und dann, wenn es anfängt, dann gehe ich raus und dann, dann singe ich mit. Aber immer ohne Alkohol.
Ja.
Ja,
ja und atmen, ne? Atmen ist großer Krafttrank, Tank, den wir anzapfen können, ne?
Ja,
also, darum hat Meditation ja auch so viel mit Atmung zu tun. Ja, wunderschön, wunderschön. Wenn wir bewegen uns gegen Ende der Episode. Wo kann man Infos zu dir finden, zu deiner Arbeit? Wenn ich jetzt zuhör gehört habe und ich möchte mehr über dich erfahren oder mehr über Animal Rights, was sind die Kontaktadressen, die ich in die Shownotes geben kann?
Also Animal Rights hat 2 Insta-Accounts, auch LinkedIn, Facebook, X, wie sagt man das auf Deutsch?
Ja, Twitter, X.
X. Ich poste nicht so viel, ich storye viel über meine Hühner, weil viel los ist und ich habe gesehen, dass ganz viele Leute auch sich interessieren an die Tiere und sich freuen über neue Content, also das mache ich schon. Ja, da kann man das so ein bisschen folgen. Und sonst bin ich immer da, wenn Leute Fragen haben, können mich immer schreiben über Instagram, über Facebook.
Cool. Verlinken wir alles in den Shownotes, wie man dich und deine Arbeit erreichen kann. Und ich möchte dir das Schlusswort geben.
Huiui, was soll ich denn sagen? Alex, was fragst du mich?
Ich finde, wenn du mir das Schlusswort geben darfst oder ich eine Rampe bauen darf, ich finde das erstmal unglaublich mutig, dass du in einer völlig anderen Sprache ein Podcast-Interview gibst. Ich finde das unglaublich stark und fand das auch sehr inspirierend über all die Themen, über die wir sprechen durften. Und dafür möchte ich persönlich vom Herzen Danke sagen.
Danke dir, Alex. Und genau so, weil später reden wir in Hetwigen Hüllert und dann switchen wir nach meiner Sprache. Und,
ja, dann bin ich auf der schwierigen Seite.
Stimmt.
Danke dir, Els.
Danke dir, Alex.
Mach's gut. Ciao.
Ciao. Riddle.